NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. Juli 1973. Der Militärputsch in Ruanda.
Ich grüße die jungen Leute, die dort beim Schlachthof in der Nähe von Kimisagara wohnen. Kümmert euch gut um diese Kakerlaken. Raucht etwas und bereitet den Kakerlaken ein böses Ende. Also Courage, bleibt dran und hört RTLM.
Ein Hassradio mit flotten Sprüchen und Afropop, das jugendliche Hutu-Milizen aufstachelt, alle Kakerlaken, sprich Tutsi, zu töten. Es ist zum Symbol für den Genozid in Ruanda 1994 geworden. 950.000 Menschen werden in 3 Monaten umgebracht, einer der grausamsten Völkermorde der Geschichte.
Das, was an dem Völkermord in Ruanda so entsetzlich war, war, dass es ein Massenmord durch Massen gewesen ist. Im Wesentlichen mit Macheten ausgeführt, bestens organisiert.
Helmut Asche, Entwicklungsexperte.
Ich war als volkswirtschaftlicher Regierungsberater für die deutsche Zusammenarbeit in Kigali tätig, habe dort mit meiner Familie gelebt und zwar vor allem deswegen entsetzlich, weil wir am Telefon mitbekamen, wie es Nachbarn und Kollegen ans Leben ging.
Dass die Leute diese Menschlichkeit aufgegeben, total aufgegeben. Ich habe echt vor langem meinen Glauben in Menschlichkeit, sogar in Gott auch, so verloren.
Esther Mujawayo-Kainer, heute Psychotherapeutin in Düsseldorf.
Ich komme aus Ruanda und ich habe den Genozid gegen die Tutsi in 94 überlebt.
Die Geschichte Ruandas wird geprägt von diesem Völkermord. Hierzulande hält sich bis heute das Klischee vom unbegreiflichen Stammeskrieg zwischen blutrünstigen und irrationalen Afrikanern. Doch es gibt eine Vorgeschichte, zu der der Westen und gerade auch Deutschland viel mehr beigetragen haben, als den meisten bewusst ist. Ruanda, so groß wie Hessen, genannt das Land der 1000 Hügel, ist ein fruchtbares Land mit angenehmem Klima. In vorkolonialer Zeit herrscht eine Monarchie von Tutsi-Königen über ein Volk von größeren Rinderzüchtern, meist Tutsi, und kleineren Bauern, meist Hutu. Seit Jahrhunderten leben sie trotz sozialer Unterschiede weitgehend friedlich zusammen.
Die Sprache ist die gleiche. Wir sprechen alle Kinyarwanda. Haben alle in einen Gott, Imana, geglaubt. Die Leute haben zusammen geheiratet. Die großen Unterschiede waren früher mehr mit, wer hat Kühe, wer hat nicht Kühe.
1884 auf der Berliner Kongo-Konferenz wird Ruanda dem Deutschen Reich zugeschlagen. Bei ihrer Ankunft sind die neuen Herren beeindruckt vom schönen und wohlorganisierten Land. Allerdings?
Die deutsche Kolonialherrschaft hatte ein Problem. Sie war personell sehr dünn aufgestellt und brauchte lokale Alliierte. Und man hielt sich an die Tutsi-Oberschicht und stabilisierte sie in ihrer Herrschaftsfunktion. Insofern kann man durchaus sagen, dass die Entgegensetzung von Tutsi und Hutu mit den Deutschen angefangen hat.
Eine Rechtfertigung für diese Politik des Teile und Herrsche liefert den Deutschen die Hamitentheorie.
Die These vom hamitischen Ursprung war eine perfide Konstruktion. Sie lautete kurz gefasst, dass die Tutsi ursprünglich aus dem Norden stammten, letzten Endes fast arischer Abstammung seien. So nach dem Motto, die sind ja fast wie von uns.
Edler, feingeschnittener Gesichtstypus, ganz helle Hautfarbe, gewandte, ja elegante Manieren, fast ließen sie vergessen, dass man sich unter Negern befand.
Heißt es in deutschen Kolonialberichten über die Tutsi und über die Hutu?
Ausgesprochene Bantu-Neger, mit den wulstigen Lippen und der platten Nase.
Sie haben die Deutsche diese Zeit, wo sie haben gemessen, wie hoch ist die Gesichter, wie hoch ist die Nase, wie breit ist die. Und es war schon eine Theorie hier mit Rassen.
Viele Tutsi hören natürlich gern, dass ihre Privilegien quasi angeboren seien und arbeiten eng mit den Kolonialherren zusammen. Auch mit den Belgiern, die ab 1916 die Deutschen in Ruanda als Kolonialmacht ersetzen. Auch die Belgier bevorzugen alle, die sie als Tutsi definieren, und lassen nur deren Kinder zum Schulbesuch zu. Oft fällt es ihnen allerdings schwer, die beiden angeblich so verschiedenen Gruppen zu unterscheiden.
Deswegen wurde es dann ja auch so wichtig, dass die Belgier das in den Personalausweis eintragen ließen, weil man es eben bis auf eine kleinere Minderheit der Tutsi auf Anhieb gar nicht erkennen konnte, wer denn nun zu welcher Volksgruppe gehört.
Ende der 50er Jahre wechseln die Belgier allerdings plötzlich die Seiten.
Die 50er Jahre war ein bisschen überall in Afrika dieser Unabhängigkeit-Movement. Und weil die Tutsi haben angefangen, dieser Unabhängigkeit-Movement, so die Belgier haben die Hutu unterstützt und sagen, ihr seid die Mehrheit. Das war der Anfang von Mehrheit-Minderheit.
Anfang der 60er Jahre wendet eine neu entstandene radikale Hutu-Partei, die Parme Hutu, die Hamitenthese gegen die Tutsi. Die seien ja schließlich aus dem Norden zugewandert und deshalb eigentlich Ausländer. Für die ARD reist Peter von Zahn, der große liberale Welterklärer des deutschen Fernsehens, nach Ruanda und blickt durch die alte kolonialrassistische Brille.
Jahrhundertelang haben die Hutu, klein und dunkel wie sie sind, in geblendeter Verehrung aufgeblickt zu den riesigen, feingliedrigen Tutsi. In Ruanda jedoch hat die scharfe Kastentrennung und Unterdrückung zur Revolution der Hutu geführt.
Vor und nach der Unabhängigkeit 1962 kommt es zu ersten Pogromen gegen Tutsi. 20.000 werden getötet, viele fliehen in die Nachbarländer. Unruhen prägen das junge Land. Anfang der 70er Jahre ist das Regime des ersten Präsidenten Kayibanda, das sich vor allem auf Hutu aus dem Süden Ruandas stützt, am Ende. Es ist die Hochzeit der Staatsstreiche in Afrika. Juvenal Habyarimana, ein Hutu aus dem Norden, die in der Armee stark vertreten sind, putscht sich am 5. Juli 1973 an die Macht. Nicht ungern gesehen vom Westen und vielen im Land.
Man muss sagen, dass der Präsident Habyarimana sich zunächst darum bemüht hat, einen gewissen Ausgleich herzustellen. Er ist als Gemäßigter an die Macht gekommen.
Ich erinnere mich am 5. Juli, wenn ich habe gehört, dass es gibt eine Coup. Ich war so zufrieden. Ich habe gedacht, uff, endlich. Und wir haben auch geglaubt, dass langsam alles wird okay.
10 Jahre ist Habyarimanas Einparteiendiktatur relativ erfolgreich. Das Bruttosozialprodukt steigt. Das stets westlich orientiert Ruanda, gern als Schweiz Afrikas bezeichnet, wird zum Vorzeigeland der Entwicklungsprojekte, gerade auch aus der Bundesrepublik. Dann stagniert die landwirtschaftliche Produktivität, fatal in einem Land mit zu wenig Ackerfläche und hohem Bevölkerungszuwachs. Zudem ist Ruanda viel zu abhängig vom Kaffeeexport und gerät sofort in die Schuldenfalle, als der Kaffeepreis in den 80er Jahren abstürzt. Es braucht Kredite von Weltbank und Internationalem Währungsfonds, die Strukturanpassungsprogramme verordnen. Das bedeutet vor allem Sparen im Staatshaushalt. Kostenloser Schulbesuch und Gesundheitsdienst werden abgeschafft.
Weltbank und Währungsfonds haben das leider dazu genutzt, um auch soziale Funktionen des Staates zurückzuschneiden und dadurch in einer im Nachhinein wirklich hirnlosen Art und Weise zur Verschärfung einer in Ruanda eh schon kritischen Situation beigetragen.
Anfang der 90er Jahre gärt es im Land. Die Krise verschärft sich, weil die inzwischen 600.000 Exil-Tutsi sich militärisch organisiert haben und mit ihrer Rebellenarmee RPF von Uganda aus immer wieder erfolgreich nach Ruanda vorstoßen. Sie wollen ihre Rückkehr erzwingen. Im Land eskaliert der Konflikt zwischen Hutu und Tutsi. Unter der Parole Hutu-Power bilden sich bewaffnete Jugendmilizen, teilweise toleriert, teilweise aktiv gefördert von der Regierung.
Ich denke, man muss aufpassen, nicht einen Genozid mit Wirtschaft zu erklären. Aber wenn man guckt, es gibt immer ein Wirtschaftsproblem hinten. Und statt dieses Problem zu lösen, ja, man findet immer eine Sündenbock. Und das ist einfacher. In die Propaganda von diesem Genozid gegen die Tutsi, sie haben das benutzt. Kein Problem. Sie sind Ausländer, sie gehen zu Hause, dann haben wir diese Länder, haben wir die Kühe, haben wir die Reichtum.
Viele gemäßigte Ruander beider Seiten sind sehr besorgt über die Lage. Da Franzosen und Belgier im Land schlecht angesehen sind, wenden sich diese Ruander an die alte Kolonialmacht, die schließlich eine besondere Verantwortung hat. Entwicklungsexperte Helmut Asche.
In dieser Situation sind tatsächlich die Deutschen wiederholt aus dem politischen Raum Ruandas gefragt worden, könnt ihr nicht eine Vermittlerrolle übernehmen?
Doch aus Bonn kommt keinerlei Reaktion. Aus Rücksicht auf Frankreich, das das Habyarimana-Hutu-Regime militärisch und politisch unterstützt?
Dass es einen Kompromiss zwischen Kohl und Mitterrand gegeben hat, der Helmut Kohl die Führungsrolle in der Neuordnung Osteuropas überließ, während Mitterrand die Führungsrolle in Afrika gelassen wurde. Das müsste nun in der Tat mal ordentlich aufgearbeitet werden, 25 Jahre danach. Und dazu müssten auch die Akten des Auswärtigen Amtes mal freigegeben werden. Das ist dringend überfällig.
Ein Friedensvertrag mit Rückkehrrecht, den Präsident Habyarimanar auf Druck der UNO mit der Rebellenarmee RPF im August 1993 schließt, wird von einflussreichen Hutu-Extremisten in Regierung und Militär abgelehnt. Sie wollen keine Machtteilung und fürchten die effektiv organisierten Exil-Tutsi. Als der ruandische Präsident am 6. April 1994 von Verhandlungen im tansanischen Arusha zurückkehrt, wird seine Maschine bei der Landung abgeschossen, sehr wahrscheinlich von der eigenen Präsidialgarde. 30 Minuten später beginnt der Genozid an den Tutsi und vielen gemäßigten Hutu. Direkt in den ersten Tagen werden computergedruckte Todeslisten abgearbeitet.
Die Straßensperren, die dann errichtet wurden, und zwar in 0, nichts, das war offensichtlich eine generalstabsmäßig geplante Aktion.
Zwar sind 3000 gut bewaffnete UNO-Soldaten vor Ort, um den Friedensvertrag zu überwachen, doch militärisch eingreifen dürfen sie nicht. Im Gegenteil. Als Hutu-Truppen 10 belgische Soldaten gezielt misshandeln und ermorden, wird das UNO-Kontingent fast vollständig abgezogen.
Sie sind weggelaufen. Sie waren da. Die UNO, sie war fast 3000 Soldaten. Nur 270 sind geblieben. Die Zeit, wo sie müssen da bleiben. Wir haben gedacht, nee, gar nichts kann passieren. Jetzt die UNO ist da. Für das. Und die UNO ist weggelaufen. Und die ganze Welt ist weggelaufen.
Zwei lange Monate sieht die von den Medien gut informierte Weltöffentlichkeit dem Massenschlachten in Ruanda wie paralysiert zu. Niemand will eingreifen. Als die UNO sich dann endlich entschließt, neue Truppen zu schicken, hat die militärisch überlegene Tutsi-Rebellenarmee RPF das Land schon weitgehend erobert und den Völkermord auf diese Weise beendet. 2 Millionen Ruander, unter ihnen die meisten Hutu-Täter, fliehen vor der RPF über die Grenze nach Zaire, den heutigen Ostkongo. Dort formieren sich die Hutu-Milizen neu und destabilisieren das Nachbarland. Das wird zum Beginn eines permanenten afrikanischen Regionalkriegs im rohstoffreichen Ostkongo, der bis heute andauert und inzwischen über 4 Millionen Tote gefordert hat. Weitgehend ignoriert von der Weltöffentlichkeit. In Ruanda selbst dagegen ist ein kleines Wunder geschehen. Wirtschaftlich ist das Land seit 1994 unter den neuen Machthabern wieder auf die Beine gekommen. Die Regierung tut das Einzige, was nach dem Völkermord wohl möglich ist. Sie versucht einen Neuanfang, indem sie den Gegensatz Hutu-Tutsi gezielt aus dem öffentlichen Leben verbannt.
Es ist für mich jedes Mal erfreulich, wenn ich wieder zurückkehre, weil man jedes Mal aufs Neue den Fortschritt sieht. Es ist ein sehr autoritäres Regime. Aber dieses Regime meint Entwicklung ganz offensichtlich ernst, ist relativ wenig korrupt und dergleichen Fälle zählen wir in Afrika an einer Hand.
Dieses Land hat echt viel gemacht. Ich finde echt, Ruanda ist dieses gute Beispiel, wie man kann die Leiden benutzen, zu wachsen. Für die jungen Leute zu sagen, lass uns nur Ruandern sein, statt Hutu und Tutsi. Ich denke, unsere Generation ist kaputt, aber die nächste Generation hat Chance, besser zu leben mit dieser Identität.
Und für Deutschland bleibt von der Erinnerung an den Völkermord in Ruanda die Erinnerung an beunruhigende Parallelen zur eigenen Geschichte. Esther Mujawayo Kainer.
Die Muster ist die gleiche. Du hast Probleme, du machst eine Gruppe, einen Sündenbock, du machst genug und gut Propaganda. Das ist gut. Du machst das in Ruanda mit wilden Afrikanern. Du machst das mit Deutschland, mit sehr gebildet, mit Kulturleute.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an den Militärputsch in Ruanda, der am 5. Juli 1973 stattfand. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.